Ja, da war es aus.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Unglaublich. Ich bin so begeistert, weil, wie gesagt, in der Zeit hat sie die Isolden, die Brünnhilden, wirklich das allerschwerste Fach gesungen. Und dann singt sie wie ein junges Mädchen mit einer solchen Leichtigkeit diese Musical-Nummer und singt ihr zum Schluss ein hohes C, das so wunderbar ist. Eben ohne Schubladendenken, ohne Frage, ob ich als Opernsängerin das kann oder nicht kann. Nein, die konnten das. Es war jetzt, durch das Rauschen hat man das gehört, eine historische Aufnahme logischerweise. Aber bitte, immerhin, das hat sie gemacht, live, Ende der 60er Jahre. Und ich meine, also so vergleichbar kenne ich keine heutige Sängerin, auch nicht Frau Netrebko, egal wer auch immer, der in der Lage wäre, das zu machen.
Wie lang arbeitet man an solchen Themen? Wie lang bereitest du so eine Blackbox-Veranstaltung für morgen vor oder so?
Ja, Matthias, das kann ich im Prinzip so schon gar nicht mehr sagen, weil ich bin jetzt seit 39 Jahren immer unterwegs und ich bin seit 39 Jahren mit Musiktheater beschäftigt. Ich weiß manchmal schon selber nicht mehr, wann ich was gelesen, wann ich was gelernt habe. Das ist mir ehrlich gesagt so in Fleisch und Blut übergegangen. Natürlich muss ich mich hinsetzen und schreibe einige Tage hintereinander mein Manuskript. Aber ganz ehrlich, das soll jetzt nicht arrogant klingen, ich muss nicht recherchieren, sondern es hat sich eben über die Jahre so viel Erkenntnis und so viel Wissen dann, weil ich das liebe. Ich meine, wenn es mich nicht interessieren würde und wenn ich das nicht mögen würde, würde ich es ja eh nicht machen. Aber es hat sich so viel angesammelt, dass ich manchmal wirklich nur den Knopf irgendwie oder den Hahn aufdrehen muss und dann fließt das aus mir raus. Na, da gucke ich nochmal, ja, wie waren die Lebensdaten, wann ist der gewesen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es macht mir gar keine Arbeit, sondern es ist mir eigentlich eine Freude. Und wenn da noch Publikum kommt, mit dem ich das teilen kann und denen ich das mitteilen kann, dann bin ich ganz glücklich.
Also bist du eigentlich ein glücklicher Mensch momentan?
Ich bin nicht nur momentan, danke. Glücklich würde ich jetzt, also da bin ich ehrlich immer schwierig. Also Glück und Glas, wie leicht bricht das? Also da muss ich sagen, glücklich ist für mich keine Kategorie, aber zufrieden. Also ich habe in mir einen großen persönlichen Frieden gefunden, zu sagen, ich habe echt ein Privileg, dass ich das tun darf, was ich gern tun möchte. Und wie gesagt, wenn ich das dann mit anderen gemeinsam noch irgendwie erleben kann und teilen kann, dann habe ich in mir eben eine große Zufriedenheit und dann gehe ich auch gerne, also ich meine, über Geld müssen wir gar nicht reden, wir verdienen alle kein Geld. Das ist klar, wir sind Freiberufler, es geht immer gerade auf Null raus. Aber ich meine, wie viele arme Menschen quälen sich mit einem Bürojob, den sie vielleicht nicht gerne machen, und wir dürfen, Gott sei Dank, und das ist unser Privileg, wir dürfen das machen, was wir tun wollen, und dafür bin ich unendlich dankbar.
Zurzeit bist du in Bayreuth sehr aktiv, haben wir heute schon ausführlich besprochen.
Jawohl, genau.
Du warst jetzt aber auch einige Wochen im Hohen Norden unterwegs.
Ja, so ist es.
Was
nicht
treibt
einige,
Klaus Frankl?
Genau.
Nach Schleswig-Holstein.
Genau. Ja, ja. Also ich bin seit Jahren immer wieder bei den Eutiner-Festspielen beschäftigt. Und Eutin ist die Geburtsstadt von Karl Maria von Weber zwischen Lübeck und Kiel. Die haben auch Festspiele seit 1951. Natürlich, da ist Freischütze und Oberon und die Karl Maria von Weber-Stücke sind da zu Hause. Aber eben in diesem Sommer wird da unter anderem auch My Fair Lady gespielt. Wir hatten Probenbeginn direkt Anfang Juni und ich habe die Möglichkeit, den Oberst Pickering zu spielen. Und das ist eine großartige Vorstellung. Wir haben dort eine Freilichtbühne mit 2000 Plätzen, die immer ausverkauft ist bei My Fair Lady, weil das Stück ist halt wirklich unter all den großen klassischen Musicals das Evergreen. Also das ist das, was alle hören wollen, auch aufgrund der herrlichen Musik. Ja, und da spiele ich jetzt den Pickering, und wenn ich hier fertig bin mit meinem Friedelin-Projekt am Freitag, spiele ich schon abends wieder in Eutin meine Pickering. Ich muss halt 8 Stunden im Zug sitzen, um zur Vorstellung zu kommen. Das ist vielleicht der einzige Wermutstropfen.
Dann stellt sich natürlich deinen Fanclub hier in Oberfranken die Frage, wann erlebt man Klaus Frankl wieder hier? Oder bleibst du in Eutin?
Nein, nein, die letzte Vorstellung ist dann nächste Woche am Mittwoch, am 22. Und bei mir ist es so, dass ich dann unmittelbar Ende des Monats nach Wien gehe zu einer Probenphase für eine Operette von Leo Fall, Rose von Stambul. Da spielen wir dann auch, ich weiß nicht wie viele Vorstellungen, im Oktober 15 oder so. Dann kommt eine Uraufführung. In Wien und dann im Blindenmarkt, also das ist in Niederösterreich. Und dann kommt eine Uraufführung zum 200. Geburtstag von Stille Nacht, das Weihnachtslied, feiert 200. Geburtstag. Da machen wir eine Uraufführung. Naja, und dann ist Gott sei Dank schon Dezember. Also, und dann mache ich bis zum Ende des Jahres aber auch wirklich nichts mehr.
Dann bleiben wir mal bei Weihnachten und dem Lied Stille Nacht. Was hast du damit zu tun? Was hast du da gemacht? Was ist diese Uraufführung?
Ja, ich habe also ein Libretto geschrieben, also den Text. Und wir erzählen eben im ersten Akt, wie das Weihnachtslied entsteht. also mit dem Hilfspfarrer Josef Mohr und dem Musiklehrer Franz Gruber. Und im zweiten Teil erzählen wir dann, wie dieses Lied Stille Nacht, das man ja für ein Tiroler Volkslied gehalten hat, wie sich dieses Lied dann in Europa verbreitet hat. Nämlich erstaunlicherweise über Leipzig und Berlin. Also obwohl das Stück in Österreich entstanden ist, ist die Verbreitung des Liedes über Deutschland erfolgt. Nämlich über Leipzig, wo eine Sängerfamilie das Lied im Gewandhaus zur Aufführung gebracht hat und dann über den Domchor in Berlin.
Wie kommt man auf die Idee, sich mit dem Lied Stille Nacht auseinanderzusetzen?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe irgendwo mal im Zusammenhang eben mit einer Moderation gelesen, dass das Lied 1818 Uhr aufgeführt wurde. Und dann habe ich eine große deutsche Konzertdirektion gefragt, ob sie vielleicht interessiert wären, eine theatralische Präsentation der Geschichte dieses Liedes zu machen. Ja, und jetzt machen wir das. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe erstmal recherchiert, welche unterschiedlichen Informationen es gibt und welche Versionen, wie das Lied entstanden ist. Und dann habe ich mich für eine entschieden und habe daraus dann eben einen Text gemacht mit Dialogen, mit Charakteren. Ja, und dann hat der Konzertunternehmer, also Herr Landgraf, hat sich dann dafür interessiert und jetzt machen wir das und spielen das auf Tournee. Also ich nicht, ich bin nicht bei der Tournee dabei nach der Uraufführung, aber die spielen das dann den ganzen Dezember auf Tournee und die Konzertdirektion Landgraf möchte das dann eben auch noch die nächsten 6 oder 7 Jahre immer wieder spielen, wenn das beim Publikum gut ankommt.
Wer hat die Musik dazu geschrieben?
Das ist ein Münchner Komponist, der heißt Thomas Killinger. Und ich meine, egal wie auch immer, die Musical-Musik, es wird ein Musical sein, die Musical-Musik wird, es gibt auf jeden Fall einen garantierten Hit, nämlich Stille Nacht.
Kommt der am Anfang oder am Ende? Das ist jetzt so die große Frage.
Wie sich das gehört, ne? Kurz vor der Pause entsteht das Lied, da wird es angesungen, dann gehen die Leute in die Pause und komplett hört man es ganz am Ende des Werkes. Sonst würde man ja nicht bleiben.
Wo kann ich dieses Stück erleben?
Die Uraufführung ist in Kufstein, paar Tage vorm ersten Advent und dann ist Landgraf kreuz und quer unterwegs. Ich kann das gar nicht sagen, wo das überall gespielt wird. Aber jedenfalls, es gibt doch relativ viel Vorstellungen in Norddeutschland, weil dort die Geschichte des Weihnachtsliedes noch weniger bekannt ist als bei uns im süddeutschen Raum.
Also wir sind gespannt. Also wir merken schon, du bist Schauspieler, du bist Autor, du bist Moderator, du bist sozusagen Historiker, Musikkenner.
Ja, eben ohne Schublade.
Also, ich sage ohne immer, Schublade.
Theatermann ohne Schublade. Ich wollte mich nie in irgendwie eine spezielle Geschichte hineinpressen lassen. Mich hat das immer interessiert, alles Mögliche zu machen und eben auf der Bühne und manchmal davor sitzend als Regisseur, manchmal als Autor im Hintergrund, immer gerade so, wie es sich ergeben hat.
Du hast auch was mit dem Namen der Rose zu tun, den berühmten Roman mit auch den berühmten Film, den viele wahrscheinlich kennen.
Ja, und ich meine, vielleicht mag sich der eine oder andere daran erinnern, dass wir das auf der Luisenburg im Jahr 2000 uraufgeführt haben. Und man möchte es nicht glauben, dass 18 Jahre nach der Uraufführung diese Bühnenfassung von damals immer noch gespielt wird. Und zwar oft gespielt wird. Also es hat in der Zwischenzeit tatsächlich fast 80 eigene Produktionen gegeben. Also es wurde ins Tschechische übersetzt, dann haben sie es gespielt in Brünn, in Prag, in Pardubitz, dann wurde es gespielt in Italien, also auf der österreichischen, früheren österreichischen Seite, also in Südtirol. Es lief in Österreich. Also ich hätte nie für möglich gehalten, dass der Name der Rose von der Luisenburg einen solchen Weg nehmen würde und dass das nach 18 Jahren immer noch in den Spielplänen zu finden ist.
Also man sieht von Oberfranken in die Welt.
Ja, mit toll, Klaus oder? Franke. Und ich habe der Frau Simmler auch gesagt, bitte spiel's doch nach 20 Jahren nochmal auf der Luisenburg. Ich glaube nicht, dass sie es macht, ist mir auch vollkommen egal. Aber allein die Tatsache, also dass sich das in 18 Jahren also so gut gehalten hat, das ist schon eine Glückssituation.
Glücklich sind auch viele, wenn sie Klaus Franke als Heinz Erhardt erleben.
Oh ja, das hoffe ich. Also da würde ich mich sehr freuen.
Ja. Also du trittst als Heinz Erhardt auf mit Abenden, du inszenierst Stücke, du spielst mit. Was fasziniert dann an Heinz Erhardt?
Naja, bei Heinz Erhardt ist es halt eben auch die Tatsache, dass er auf der einen Seite ein so unglaublicher Wortjongleur war, was mich nach wie vor, das wissen alle, begeistert. Auf der anderen Seite war er ein wunderbarer Pianist, er hat sehr, sehr gut Chansons komponiert und dann selber vorgetragen. Und ich habe eben irgendwie schon seit meiner Kindheit eine große Zuneigung zu diesem sprachlichen Witz und zu der Art und Weise, also wie Heinz Erhardt eben mit Sprache umgeht. Und ich kann das eben auch immer nur Großeltern und Eltern eben dann empfehlen als Gute-Nacht-Lektüre, weil die Kinder auf diese Weise auch für diesen wunderbaren Sprachwitz gerade in dem Alter eben auch noch empfänglich sind, namentlich bei den Tiergedichten zum Beispiel.
Spontan eins auf Lager?
Oh ja, unbedingt. Also die Made ist das berühmteste logischerweise und da sagt er natürlich auch schon in der Erklärung, was ist bitte eine Made? Eine Made ist eine Art Wurm, nur eine Nummer kleiner, hat aber auch nichts mit der Made in Germany zu tun, obwohl da momentan auch der Wurm drin ist. Und dann sagt er, ich fange vorn an. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Tages sprach die Made, liebes Kind, ich sehe gerade drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so leb denn wohl. Halt! Noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich, Made Junior aber schlich aus dem Nest und das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine arme fade Made ohne Gnade, schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Jetzt ist aus.